Ja, seid nochmal herzlich willkommen. Jetzt ist es 4 Sonntage her, dass ich hier gestanden habe. Habe zwar in meinem Urlaub auch mal gepredigt, aber hier ist es doch jetzt ein paar Sonntage her. Und jetzt wollen wir wieder zusammen starten. Es gibt die kleine Anna, die am Starten ist. Es gibt manche, die in neue Schulklassen, Schulen oder auch Arbeitsstellen starten. Und auch wir als Gemeinde starten ein Stück. Für mich ist ein Gemeindejahr immer von Sommer zu Sommer. Vielleicht ist das so die Prägung aus der Schulzeit, dass das so ist. Vielleicht. Aber ich glaube, es ist auch so im Rhythmus irgendwo, dass irgendwie die Leute gehen in den Sommer und irgendwie starten viele durch. Ich merke das auch immer wieder, wenn der Herbst in der Gemeinde kommt, dass dann irgendwie kommen neue Leute, es sind neue Fragen, man guckt, was man neu auf die Beine stellt. Herbst hat immer auch irgendwie was von Anfang. Und so denke ich das auch für uns, dass das etwas so hat, dass für uns wieder etwas neu anfängt. Auch für uns als Gemeindeleitung fängt etwas neu an. Wir wollen in 2 Wochen auf Gemeindeleitungsklausur fahren. Möchte ich euch sehr ans Herz legen, dafür zu beten. Wir bewegen schon, auch Manfred zum Beispiel, was wir dort so besprechen werden. Natürlich auch andere. Wir bereiten das gerade vor. Bitte betet dafür. Denn ich glaube schon, es ist wichtig, gerade jetzt seine Hausaufgaben wirklich gut zu machen. Ich war gestern einkaufen und da bin ich auf dem Parkplatz von Netto, bin ich eine Zeit lang stehen geblieben. Ich habe mal meine Kleinen, ich hatte Benjamin und Sarah mit dabei, habe ich mal vorgeschickt, ordentlich was Recyclingflaschen was reinzustopfen. Und da war ein Plakat, das ich gesehen habe, wo ich dachte, was ist das denn für ein Ding? Das war ein Plakat Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also jetzt nicht irgendein Verein, den keiner kennt, sondern aus dem Bundesministerium. Und da war so ein großer Kühlschrank, dann steht jemand mit so einem Packen Getränk davor und dann steht da haltbar, wunderbar, Notfallthema Bevorratung. Ich so, na toll. Ja, was ist davon zu halten? Ja, was sind das für Zeiten, die auf uns zukommen? Weil die Leute, die das da veranlasst haben, dass das da klebt, dieses Plakat, werden sich schon was dabei gedacht haben. Dann gehe ich einkaufen und nun bin ich jetzt nicht bei Edeka gewesen, sondern ich war bei Netto, so ein Discounter. Und keine Werbung jetzt, aber ich kaufe da ganz gerne ein. Es ist auch ein ganz toller Laden da in Ebermannstadt, kann ich empfehlen. Ist immer auch so ein fieser Ton, der die Kunden nervt. Und warum ist das so, habe ich die Mitarbeiter mal gefragt. Ja, das ist die Tür nach außen. Da dachte ich, ja, okay, brauchst du die denn? Aber irgendwie piept das immer. Ja, und dann gehe ich so und dann kaufst du dies, kaufst du das. Hüttenkäse, so 500 Gramm, 1,19. Kaufe ich ein Paket Nudeln, 500 Gramm. 89 Cent. Und ich musste immer wieder so denken, ey, das hat vor einem halben Jahr oder einem Jahr hat das die Hälfte gekostet. Und ich mache mir manchmal Gedanken und dann bin ich mit unserer wirtschaftlichen Situation als Familie ganz zufrieden. Wir machen jetzt nicht die Megasprünge, wir kommen zurecht und so. Und dann kommt der zweite Gedanke, wenn ich da einkaufe, und das geht mir momentan jedes Mal, wenn ich einkaufe, Mensch, es gibt so viele Menschen in unserem Land, die haben so viel weniger. Das ist für mich schon ganz schön teuer. Weil ich kann auch nicht ein Paket Nudeln kaufen und mit 2 läuft das auch nicht und so. Ja, und so geht das dann. Oder ich gehe dann tanken. Da war ich letztens, habe ich gedacht, oh super, ich bin da bei Bamberg unterwegs, ey, 2,17, boah, klasse Preis. Früher ein Albtraum, jetzt boah, sofort umgedreht, getankt und dann kam noch der absolute Bonus. Ich bin ADAC-Mitglied, Leute. Ja? Wenn ich tanke bei Ajib oder was auch immer, krieg noch 3 Cent Ermäßigung auf den Liter. Da war ich ganz schön happy, wie cool ich jetzt tanke. Krieg dann die Rechnung und das Lächeln geht aus meinem Gesicht raus. 157 Euro. Oh, bin ich so reingegangen und so rausgegangen. Aber wahrscheinlich erlebst du Ähnliches, ne? Und ich frage mich so ein bisschen, ich mache mir Gedanken, wo geht das hin mit unserem Land? Wie gesagt, so viele haben so viel weniger und Corona gibt es auch noch, ne? Das war jetzt das Thema Teuerung. Dieser Corona-Kram, was kommt da auf uns zu? Und nun kann man das einfach wegseppen. Ich gucke da mal einfach nicht die Nachrichten. Man kann auch einfach sagen, Jesus ist der Größte, das passt schon und so weiter. Aber was ich glaube in dieser Zeit, was eben auch wichtig ist, es gibt dieses größere Thema Zukunft und dass unser Herz wirklich da unten drin, ja, auch was du als dein Bauchgefühl manchmal merkst, dass das bei Jesus ankommt. Dass sich wirklich dein Herz wirklich auf Jesus und wirklich auf sein Wort gründet. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Es geht mir nicht um Angst, ganz im Gegenteil, Angst ist ein schlechter Berater für die Zukunft, ne? Sondern es geht mir um Mut und zum Beispiel um Wachsamkeit. Ja? Wachsamkeit ist etwas vollkommen anderes als Angst. Angst ist eine Art von Autopilot, ist auch ein sinnvolles Programm, wenn es um Leben oder Tod geht. Ist es gesund, dass Angst hat auch was Konstruktives. In allgemeinen Lebensbeziehungen ist Angst ein sehr, sehr schlechter Berater, weil es dich einfach, der Verstand spielt keine große Rolle und solche Sachen, irgendwelche Dinge so auf Rücksicht zu nehmen, spielt keine große Rolle. Ja? Im Extrem Leben und Tod ist Angst sinnvoll, sonst nicht. Aber Wachsamkeit ist eine gute Sache, zum Beispiel. Und da ist mir in der Vorbereitung ein Bild gekommen und Jesus hat auch oft mit Bildern gearbeitet. Er hat zum Beispiel manchmal gesagt, mit dem Reich Gottes ist es so und so, oder er hat was vom Hausbau gesagt oder hat gesagt, ihr Eltern, ihr, obwohl ihr böse seid, ihr wisst euren Kindern Gutes zu geben, so und so, würde denn, wenn das Kind um ein Ei, ein Fisch, ein Brot fragt, was zu essen fragt, würde dem ein Stein, eine Schlange geben. Jesus hat immer Gleichnisse, Bilder gebraucht und so eine Art Bild ist mir auch gekommen. Und da bitte ich dich doch mal, nach vorne zu kommen, liebe Charlotte. Charlotte haben das und ich haben im Vorfeld zum Gottesdienst natürlich gesprochen. Ist jetzt nicht so spontan, wie es aussieht. Genau. So, Charlotte hat ihren Stock dabei. Genau. Gucken wir nach vorne und möchte euch in ein Bild mit hineinnehmen. So, ich kann dir nochmal hier meine Hand geben. Genau. So, okay. So. So, das ist unsere liebe Charlotte. Ne? Moin. Moin, genau. Das finde ich übrigens an euch Franken total super. Ich bin an ein paar Stellen schon unterwegs gewesen, zum Beispiel in Brandenburg oder auch in Ostfriesland. Das passt jetzt nicht, aber im Allgäu und so. Und immer wenn man da dann Moin gesagt hat, fanden die Leute das irgendwie merkwürdig. Ja? Irgendwie, Aber ihr Franken wisst euch ja durchaus im Dialekt auszudrücken, seid aber freundlich und Moin ist auch in Ordnung. Und sagt es manchmal selber, auch deine Schwester, Michaela, aber ich meine deine Tochter, macht das auch. Finde ich sehr sympathisch. So, nun möchte ich euch ein folgendes Bild hineinnehmen. Ihr kennt nun die Charlotte, habt auch gesehen, wie Charlotte hier nach vorne gekommen ist. Charlotte ist jetzt nicht über die Stufen drüber gesprungen, auch weil wir jetzt unter uns sind hier, hat sie auch kein Salto gemacht, das macht sie immer nur, wenn wir zu zweit sind. Genau. Und nun stellt euch mal folgendes Bild vor. Charlotte und ich müssten jetzt zum Parkplatz beim Möbelhaus Fischer. Ja, da kann man ja sonntags immer parken. Die sind auch total großzügig. Das ist für die in Ordnung, da sonntags zu parken. Und wir beide müssten da nun hin. Aber es hat Eisregen gegeben. Ja? Es hat Eisregen gegeben. Das heißt, überall auf dem Boden ist eine ganz minimale 1 bis 2, 3 Zentimeter, Millimeter dicke Schicht Eis. Und Charlotte und ich, wenn ich mal einhaken will jetzt nochmal, müssten da jetzt so rübergehen, weil da steht einfach das Auto und die Abendveranstaltung ist vorbei, Charlotte muss irgendwie nach Hause und so. Ja, wir sind die letzten beiden, weil wir uns noch lange über den Herrn und sein Wort unterhalten und plötzlich stellen fest, ups, was machen wir jetzt? Charlotte, wie wäre die Situation für dich?
Du hast mich ja vorhin schon gefragt und ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Also ich würde nicht mit hinüberlaufen. Nicht einmal an deiner Seite und wenn ich da noch einen Stock hätte. Ich würde den Herrn bitten, dass er dir so viel Verstand gibt, dass du mit dem Auto darüber fährst und mich abholst. Aber mir ist noch was anderes eingefallen. Und ich denke, da willst du drauf hinaus. Es gibt Situationen, die sind uns total zu schwer.
Lass mal die Pointe nicht gleich so kommen. Warten wir mal kurz mit der Pointe. Ja, ja, die Charlotte ist sehr gern direkt und mag das Substanzielle. Ne? Genau. Aber nun möge der Verstand mir gegeben sein vom Herrn. Ich reagiere auch auf einfache Bitten, auch wenn ich es nicht verstehe und so weiter. Aber nun, liebe Charlotte, muss ich dir gestehen, ich kann das Auto nicht in den Gottesdienstraum fahren. Das heißt, ich kann auf den Parkplatz fahren. Das heißt, wir haben immer noch eine Treppe, wir haben immer noch ein paar Meter beim Parkplatz. Kommt die Frage wieder zurück. Was machen wir? Wir müssen ein Stück über vereiste Fläche. Was kann uns helfen? Weil irgendwie willst du ja auch nach Hause. Oder du musst hier schlafen.
Also wenn er im Hof steht, dann können wir da hinten rausgehen und dann gibt es ein kleines Stück. Das ist ganz schwierig. Und dann ist natürlich klar, weil ich auch meine ganze Hoffnung auf den Herrn setze, dass er dann uns dann hilft dabei, dass es gut wird.
Genau. Und ich würde mal sagen, in der Situation wäre das Erste, wir wären wirklich wachsam. Uns wäre klar, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Wir wären wirklich wachsam. Das Zweite ist, uns wäre klar, wir sind jetzt ein Team. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, uns auch aufeinander verlassen und so. Das Vertrauen ist wichtig. Ne? Auch, dass du zum Beispiel vertraust, ja, der wird mich auch festhalten und so weiter. Ja? Und das Dritte, was wir natürlich tun würden, und du würdest mich daran erinnern, wenn ich es vergessen würde, wir würden natürlich beten. Ne? Das wären drei ganz entscheidende Sachen. Und dann hätte ich auch den Mut, und der Herr gibt uns ja auch ein Zeugnis im Herzen, was er davon hält, ja, den Mut, dass wir das dann schaffen würden. Ne? Genau, du hast noch was mit einem Zeugnis. Du wolltest noch ein kleines Zeugnis über ein Zeugnis sagen.
Das mit dem Bamberg? Mhm. Okay, also das ist sowas Ähnliches. Ich habe mich damals im Jahr 87, denke ich, zur Taufe gemeldet im November. Und es war soweit gut. Ich habe auch schon mit der Michaela damals den Taufunterricht mitgemacht. Die hat sich vor mir taufen lassen. Und irgendwie habe ich dann nie mehr was gehört. Und an Ostern früh klingelt das Telefon, mein Mann geht hin und dann gibt er mir das Telefon und sagt, der Pastor, was will der heute früh von dir? Und dann sagt er, ach Schwester Brückner, wir haben heute die Feuchheimer Gemeinde bei uns in Bamberg und wenn alle zusammen sind, dann ist gut, wenn die Zeugnisse gesagt werden. Und ob ich bereit wäre, obwohl er mich nicht darauf vorbereitet hat, das Zeugnis zu geben. Momentan, naja. Und dann ist mir gekommen, allein schaffe ich das sowieso nicht. Ich brauche da den Heiligen Geist dafür. Und der hat da absolut kein Problem. Der Heilige Geist kann das machen. Okay, habe ich zugesagt. Und dann ist noch was passiert. Da waren Schwestern da, die haben Lieder gesungen. Und ich habe schon gemerkt, dem Pastor dauert es ein wenig zu lang, weil sie nochmal ein Lied und nochmal ein Lied. Und dann endlich ist es mit dem Zeugnis gekommen und hat er gesagt, also Schwester Brückner gibt jetzt Zeugnis, aber sie singt kein Lied. Und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte, dass wir ein Lied singen, nämlich Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige regiert. Und wenn er nicht regieren würde, würde ich jetzt nicht hier stehen. Und dann ist weitergegangen. Noch, der regiert er heute noch. Preis den Herrn, das ist nur ein, nicht einmal, er ist mit uns und hilft uns durch alle Schwierigkeiten.
Amen. Amen. Gut. So, jetzt wollen wir die Charlotte noch mal ein bisschen nach hier, nicht nach Hause bringen, aber doch über die Stufen. Ja. So. Ja, ich habe euch versucht, dieses kleine Bild ein bisschen nahe zu bringen, weil mir einfach diese drei Begriffe so auf den, oder vielleicht Orientierungspunkte, krieg immer wieder den falschen. Ja, nee, an Manfred liegt es nicht. Ne? Manfred hat mir schon Nachschub gegeben. Ne? Aber so. Diese drei Begriffe nochmal auch so ans Herz legen möchte und ich möchte eigentlich auch die nächsten drei Sonntage praktisch, also inklusive heute, darüber predigen. Ne? So, dieses Zukunft, weil wir können uns ja nicht wirklich aussuchen, ob es für uns Zukunft gibt, ob wir an der Zukunft teilnehmen. Ne? Ob das dann eine gute oder schlechte wird, ist eine zweite Frage. Aber wir gehen ja voran. So wie jetzt auch Charlotte in diesem Bild, dieses ja im Gottesdienstraum schlafen kann man machen, aber so richtig eine Lösung ist es auch nicht. Ne? Das Leben geht voran. Ne? Deswegen möchte ich diese drei Punkte uns besonders ans Herz legen. Wachsamkeit, Vertrauen. Das Es ist so wichtig, dass das Thema Vertrauen für uns größer besetzt ist als nur zum Vertrauen zu Gott. Das ist schon ein großes Thema, dass wir Gott vertrauen. Aber es ist so wichtig, dass wir auch Vertrauen untereinander haben und dafür sensibel sind, das nicht mal eben wegschmeißen, haben wir Misstrauen, haben wir kein Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen zueinander. Und schließlich als drittes das Thema Beten, dass wir wirklich zusammen beten. Es ist so, wenn ich mal so ein Jahr zurückgucke, war auch die Gebetstreffen deutlich besser besucht. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Ruck durch unsere Gemeinde geht, dass wir wieder mehr beten. Auch wir als Gemeindeleitung wollen das tun. Wir werden bei der Klausur, wird es ein Thema sein, dass wir ein Stück anders zusammen arbeiten möchten. Das Thema Inspiration, Gebet miteinander, füreinander soll eine größere Rolle spielen. Wir wollen das umsetzen, werden darüber sprechen, wie wir das machen bei der Klausur und anderes. Aber es geht natürlich über die Leitung hinaus, dass das Thema Beten wieder eine größere Rolle in unserer Gemeinde spielen sollte. Ich meine sogar, dass es für das Thema Zukunft gewinnen, und wir wollen sie ja eigentlich auch gestalten, wir wollen sie nicht nur irgendwie überleben und mitlaufen, wir wollen sie gewinnen und gestalten, meine ich, die größte Rolle sogar spielt, das persönliche Gebet und das Gebet miteinander. Heute geht es also vornehmlich um das Thema Wachsamkeit. Und ich will euch eine Story erzählen zum Thema Eisregen, denn ich habe so ein bisschen meine Geschichte damit und auch eine ganz besondere, ich möchte sogar sagen, ein bisschen sportlerische, künstlerische Geschichte. Denn ich habe nicht nur meine ersten Jahre als Pastor in Ostfriesland zugebracht, ich war auch schon mal als Kind in Ostfriesland. Wir zogen um, mein Vater war bei VW und so kam ich mit gerade 12 oder irgendwie so knapp 12 kam ich nach Ostfriesland. Und Ostfriesland ist nicht nur so von den Menschen anders, ne? Es gibt ja auch so Ostfriesenwitz und solche Geschichten. Ja? Ostfriesland ist auch vom Klima ein bisschen anders, denn es hat eine Besonderheit. Es liegt sehr dicht am Meer. Und damit hast du einen ausgleichenden Effekt, dass die Temperaturen im Sommer ein bisschen gedämpft werden, dass sie im Winter auch nach unten ein bisschen gedämpft werden. Du hast ein bisschen ausgeglicheneres Klima. Dann gibt es aber das Phänomen, dass es manchmal um den Gefrierpunkt plötzlich umschlagen kann. Und das ist, dass der Regen dann relativ plötzlich eben zu einem Eisregen werden kann. Ne? Und zack, hast du das alles spiegelglatt. Ja, das haben wir in Brandenburg, anderen Teil Niedersachsens, Allgäu erlebt. Da gab es auch Glätte, aber dieses Phänomen war gerade eins, was ich dort oben erlebt habe. Und da musste ich trotzdem zur Schule. Und als ich da im Gymnasium war in Emden, hatte ich so meine 7-8 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann waren davon ungefähr so die Hälfte vereist, ja, also wirklich Eis, ne, also wirklich Fahrradfahren auf Eis, ne, und zum Teil natürlich auch mit Huckeln und all dem ganzen Kram. Und das habe ich dann sportlich gesehen und bin dann da gefahren. So, ich bin aber nie gestürzt. Ich bin es nicht nur einmal gefahren und auch nicht nur 100 Meter gefahren. Ich bin das mehrfach kilometerweise gefahren über Bürgersteige und Kurven und alles Mögliche und so, ja. Aber mit 12, 13, 14 hat man ja auch so seine Späße, die man so tut. Und ich bin nie gestürzt. Natürlich musste ich vielleicht mal so einen Fuß aufsetzen und so. Ich bin nie gestürzt. Warum? Weil ich der beste Fahrrad bin, den es auf Erden gibt? Nein. Sondern mir war klar, jetzt musst du aufpassen. Und ich habe es sportlich gesehen, auch ohne Angst. Und ich bin nie gestürzt. Ich habe in diesen Jahren noch andere verrückte Sachen gemacht. Ich hatte mal einen gebrochenen Fahrradlenker, der war so angebrochen, aber wenn man ihn so schief gedrückt hat, konnte man doch irgendwie lenken. Ne? Da bin ich auch mal ein bisschen unterwegs gewesen. Ne? Ist natürlich nichts zum Nachmachen. Ne? Aber auch das war eine Geschichte. Natürlich hat das zuerst mit der Gnade Gottes zu tun. Aber Wachsamkeit. Wenn du wachsam bist, kannst du vieles vermeiden. Ich gehe mal. Und es ist so wichtig, das von Angst zu unterscheiden. Es ist was anderes als Angst. Geh mal in den Straßenverkehr. Wenn du Auto fährst, Fahrrad fährst, auch als Fußgänger ist Wachsamkeit auch nicht das Schlechteste. Ne? Meistens ist es gemütlich. Kenne ich, ne? Dann plötzlich bremst der vor dir und du weißt nicht, warum. Oder letztens komme ich von Kirch-Ehrenbach und fahre da raus und dann fährst du so eine langgezogene Linkskurve, steht irgendwann auch ein 50er-Schild und dann kommen so zwei Dinger von Wiesentau runter. Ne? Einer für eine Abzweigung für Leute, die nach Kirch-Ehrenbach wollen, eine, die Richtung Goosberg wollen. Und dann steht da ein Lieferwagen, verlängerter Lieferwagen sogar, so ein Auslieferer. Und ich, ja okay, steht da und ich fahre und dann fährt der plötzlich los. Und dann war das eben auch kein Golf, sondern das war so ein 7 Meter, 8 Meter langer Auslieferer. Und plötzlich habe ich eine Wand vor mir und kann gerade so praktisch so halb ausweichen auf die Straße. Aber Gott sei Dank habe ich nicht geträumt, sondern ich war wachsam. Das Ganze war ein kleiner Schrecken. Wenn wir wachsam sind, können wir so viele Dinge auffangen. Und genauso ist es im Geistlichen eben auch. Da kommt dieser Gedanke vielleicht von Neid. Du erlebst etwas mit einer Kollegin, einem Nachbarn, der fährt mit seinem fetten Auto davor. Oder vielleicht hast du auch gerade Stress in der Familie und du siehst die, wie die mit ihren Kindern feiern. Alles ist toll und du hast super Stress mit deinen Kindern. Und Neid kommt in dein Herz. Das ist genauso, als wenn einer vor dir im Straßenverkehr richtig fett bremst. Und das ist die Frage, ist das ein Problem oder? Naja, dann bin ich eben neidisch. Neid kann ein Herz zerstören. Neid ist der Grund, warum die Pharisäer gesagt haben, den müssen wir töten. Das war ihr Ding. Sie haben gemerkt, Jesus hat anders gelehrt. Der hatte eine andere Vollmacht. Das war ihr Grund, den müssen wir töten. Aus Neid haben sie ihn überliefert. Dass ich merke, boah, hier kommt Neid in mein Herz. Ich widerstehe diesem Neid. Jesus, hilf mir, dass dieser Neid nicht mein Herz ergreift. Es kann Unvergebenheit sein. Oder du kommst in Situationen, du merkst, ach, jetzt kann ich mich auch schnell durch eine Lüge aus der Bedrohung ziehen. Ne? Das, ach komm, dann habe ich hier keinen Stress. Ich lüge einfach mal kurz und dann habe ich hier keinen Ärger. Nee, Jesus, ich will nicht lügen. Ich will mutig sein, aufrichtig zu sein. Ich möchte im Licht sein. Wachsam zu sein. Wo versucht die Sünde mal eben kurz bei dir reinzukommen, dich zu kaschen? Und dann sagst du, nee, ich will diese Sünde nicht. Oder dass du denkst, boah, wie ungerecht ist das, wie schlecht und Groll, Zorn, vielleicht gar Hass wachsen immer weiter in deinem Herzen. Und dein Fleisch und der Feind sagen dir, ja, du hast doch recht, da muss man sich ja aufregen. Die anderen regen sich übrigens auch auf, du hast ja recht, ist klar. Aber Jesus sagt dir, Mann, dir ist alles vergeben, vergib du auch, sei barmherzig. Es heißt in der Bibel, mit dem Maß, mit dem du zumisst, wird auch dir zugemessen. Wenn ich selber mager bin in der Barmherzigkeit, heißt dieses Wort, dass auch die Barmherzigkeit für mich mager ist. Sei großzügig in der Barmherzigkeit. Lass dich nicht bitten zu vergeben, sondern vergib schlicht dessen, weil er dir viel, viel mehr vergeben hat. Sei wachsam. Und dann möchte ich dir 4 bis 5 Punkte, muss mal gucken, wie schnell ich durchkomme, 4 bis 5 Punkte nochmal ans Herz legen, denn die Wachsamkeit sieht ja ganz unterschiedlich aus. Jetzt habe ich so dieses Thema, die Sünde greift nach deinem Herzen gesagt, aber es ist natürlich auch, dass der Irrtum, die Lüge nach deinem Kopf greift. Ne? Dass der Feind oder auch dein Fleisch, was ich was, andere Menschen dich mit Ideen, mit Lügen, mit Perspektiven versuchen zu fangen, die einfach falsch und schlecht für dich sind. Ne? Stichwort Verschwörungstheorien. Und ich sage euch, ich glaube, wir kommen wieder dazu, dass wir ziemlich viel davon bekommen werden, weil das Thema Teuerung wird unserem Land wehtun. Das wird uns wehtun. Und je kälter es wird, umso schwieriger vermute ich, dass dieses Thema wird. Gestern habe ich die Meldung gelesen, dass man sich Sorgen macht, weil 650.000 Heizlüfter verkauft worden sind. Unheimlich viele Heizlüfter sind verkauft worden. Und denkst du, was hat das für eine Bedeutung? Die Bedeutung ist die folgende, dass die Leute, dass denen das Gas so teuer ist, dass sie denken, es ist für mich besser, mit Strom zu heizen. So. Wenn aber alle mit Strom heizen oder zu viele, gibt es Engpässe. Und man befürchtet Blackouts, befürchtet größere Stromausfälle. Was im Winter ziemlich uncool sein kann, weil alles mit Strom funktioniert. Bis hin die Wasserversorgung. Überall ist Strom drin. Also es kann erheblichere Auswirkungen haben. So. Dazu gibt es natürlich, was das an Geld kostet und so weiter und so weiter. Und wenn es uns Deutschen richtig wehtut, haben die letzten Jahre gezeigt, dann gibt es irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche Maßregeln. Und dann gibt es Leute, die wissen, naja, eigentlich ziehen da ganz üble Leute hinten die Fäden. Am Ende ist es doch Bill Gates, der uns hier kontrollieren will. Und so weiter und so weiter. Und viele glauben das. Und dann lässt man sich leiten von YouTube und was ich was Geschichten. Sieht das einfach als seine Freiheit, das kann man doch sich mal anhören, aber wohin wird mein Geist festgeklebt? Wo klebt sich mein Geist fest? Wo vertraue ich? Wo mache ich mich fest? Und so ist es eine Sache, dass wir auf unser Herz aufpassen müssen, dass wir auf unseren Kopf aufpassen müssen. Was kann uns dabei helfen, wachsam zu sein und auf Kurs bleiben zu können? So, und der erste Kandidat und wichtige und unverzichtbare Kandidat ist natürlich das Wort Gottes. Das ist sehr naheliegend. das Wort Gottes, dass das Wort Gottes uns wirklich leitet und nicht irgendwas anderes. Und ungefähr 103% der Christen, die man danach fragt, was hält mich auf dem Weg, würden sagen, natürlich das Wort Gottes. Derjenige, der aber schon mal ein paar Monate in Gemeinde dabei ist, schon mal ein paar Krisen, Schwierigkeiten miterlebt hat, kann feststellen, was sind es eigentlich für Schwestern und Brüder, die tatsächlich auf schiefe Wege gekommen sind, die sich haben von Verschwörungstheorien fangen lassen, die da nur in den Streit gekommen sind. Ich denke an einen lieben Bruder, echt Hammer, als Missionar im Ausland gewesen, also wirklich unter schwersten Bedingungen, also wirklich mit seiner Frau sein Leben hingegeben, aber es ist nicht vernünftig, mit ihm zu reden. Er ist über Corona in große Zweifel mit unseren öffentlichen Medien gekommen, sodass er auch jetzt im Ukraine-Konflikt meint, den öffentlichen Medien kann man nicht zuhören, kann man nicht vertrauen und zieht sich Russia Today und solche Sachen rein und glaubt eher der russischen Berichterstattung. Was kommt dabei raus? Aber er achtet das Wort Gottes ohne Ende, ist auch jemand, der durchaus predigt. Ich kenne so viele Geschwister, die das Wort Gottes total achten, die das Wort Gottes total wichtig finden. Aber es hat keine Schutzwirkung auf sie. Warum? Warum hat es keine Schutzwirkung? Weil es mit einem einfachen Bekenntnis, das ist ja das Wort Gottes, das ist ja super, eben nicht getan ist. Ich lese nochmal ein herausragendes Wort von Jesus, was er sagt, wo man sagen könnte, okay Jesus, aber dann lass es doch bei mir ankommen. Ihr kennt diesen Text wahrscheinlich alle oder die allermeisten. Aus Matthäus 7, Ende der Bergpredigt, wie die absolute Summe der Bergpredigt. Darum, wer diese meine Rede hört, sagt Jesus Christus, und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus. Aber es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus... Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und der Fall war groß. Ja, Gottes Wort. Wirklich ist darauf zu bauen. Aber kommt es auch an, und da steht, hört mit dem Herzen, hört, nicht nur ich weiß ganz viel, es wirklich mit dem Herzen hört und dann auch tut. Tut zum Beispiel sich zu demütigen, demütig zu bleiben. Tut zum Beispiel wirklich zu vergeben. Zum Beispiel vielleicht auch einer Regierung zu vergeben, wo man meint, die haben ja schlechte Dinge zu tun. Ja, es gibt kein Recht, irgendwelche Regierungen, Minister einfach zu verurteilen oder zu hassen. Es gibt keine Gewähr vom Wort Gottes. Ja, dann sei doch eben hochmütig, dass du alles besser weißt. Gibt es nicht. Wort Gottes in großer Achte, oho, es auch zu tun, sagt Jesus. Das Wort Gottes auch zu tun. Und da gibt es ein, und das kann man sich dann hervorragend selber einbilden. Ey, ich bin voll treu dem Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, wenn das wirklich dein Leben leiten und unterstützen soll, rede mit anderen ernsthaften Nachfolgern über das Wort Gottes. Denn es gibt ein Problem, und das merke ich auch bei mir selbst. Ich kenne eine ganze Menge vom Wort Gottes, aber denke ich zur rechten Zeit an das rechte Wort? Und ich merke auch, ich habe beruflich damit zu tun, ja? Und ich merke auch, ich brauche die Erinnerung von meinen Schwestern und Brüdern. Mensch, hast du mal an die Bibelstelle gedacht? Hast du mal an die Erzählung gedacht? Hier, schau doch mal. Und merke, ja, stimmt. Ich brauche die Bereicherung. Das heißt, wenn das Wort Gottes mich wirklich leiten soll, in Krisenzeiten mir wirklich Richtung geben soll, brauche ich meine Geschwister. Ja? Denn warum ist eine Krise Krise? Eine Krise ist deswegen Krise, weil die Anforderungen höher sind als das, was ich leisten kann. Sonst wäre es einfach nur ein bisschen schwer gehoben, ein bisschen länger gelaufen, aber ich bin ja am Ziel und passt. Ja? Sowas gibt es auch. Ein Glück ist das nicht das ganze Leben Krise. Wenn man aber in Krisen kommt, als ein Land im Leben und so weiter, ist es eben genau der Punkt. Ich brauche Ergänzung. Und dann allein der Punkt, einer Schwester, einem Bruder mal ordentlich zuzuhören, wie siehst du denn das, wie siehst du das von der Bibel, und das Gegenüber noch ernst zu nehmen, da ist eine ordentliche Portion Demut drin. Und mit Demut und Wort Gottes ist eine sehr starke Kombination. Auch zu Jesu Zeiten haben sich Jesu Gegner niemals gegen die Bibel, niemals gegen die Schrift gewendet. Sie sind damit nur einfach lieblos und ihn ohne Demut umgegangen. Das war das große Problem. Also aufzupassen, dass man sich nicht sicherer wähnt, als man meint. Der nächste Punkt, ich sage das mal, Vertrauen zu den Unterhirten. Vertrauen zu den Unterhirten. Wer sind die Unterhirten? Ist ähnlich wie die Sache mit dem Wort Gottes. Jesus ist der gute Hirte, der König, der Herr, der führt uns und der beschützt mich. Amen, so ist es. Aber Jesus hat gesagt, es gibt eine Art und Weise, wie ich das unter anderem, unterstreiche, unter anderem tue. Es gibt ein vollmächtiges Ding, da begegnet er dir im Traum, da ist er plötzlich, du bist am Supermarkt an der Kasse, du merkst, er spricht zu dir. Es gibt einfach diese souveränen Wirkungen des Herrn. Aber Jesus handelt auch und gerade auch durch seinen Leib, dass er gesagt hat, sei als Christ nicht allein unterwegs. Sei mit Christen, sei am besten in Gemeinde, im Leib Christi eingebunden, mit anderen Christen unterwegs. Und dann gibt es Älteste. Älteste haben, wie in der Bibel niedergeschrieben, einen Hirtenauftrag. Sie haben einen Auftrag, Hirten für die Gemeinde zu sein, die Gemeinde zu weiden. Das heißt, da hat Jesus etwas gesagt, gibt es eine Installation, da ist etwas hingestellt, die auf dich ein Stück aufpassen können, ein Stück aufpassen sollen. Die können dein Leben nicht leben, die können die Entscheidungen nicht für dich treffen, die können nicht alles Unheil von dir abwenden und so weiter. Aber es gibt praktisch wie einen Kanal, durch den Gott, wenn du es möchtest und das öffnest und dem vertraust, Impulse in dein Leben gibt, die dir helfen können. Ich denke, eine Situation in Sonthofen, da hatte ich einen Gesprächstermin mit einem Gemeindemitglied. Und das war so jemand, der durchaus Vertrauen hatte zu Leitung, zur Ältestenschaft. Viele sind es mal in Gemeinde. Ältestenschaft spielt aber keine Rolle für sie. Sie haben nichts gegen für Ältestenschaft, haben auch nichts für Ältestenschaft. Und so, okay. Diese Person hatte ein Vertrauen und suchte wirklich Rat. Und dann, Tür auf, ich begrüße die Person und merke, kommt mir auch in der, ich wusste, worum es geht. Und dann merke ich plötzlich, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich dieser Person helfen soll. Ich habe auch gar keinen irgendwie Glauben, weil das ist ja auch eine gute Sache. Du hast zwar keine Ahnung, aber Glauben, dass der Herr da ist und was macht, ist auch eine gute Ausrüstung. Und hier war gar nichts. Und ich so, oh nein. Aber okay, man kann ja noch beten und dem Herrn vertrauen, auch wenn die Hand vollkommen leer ist. Und dann haben wir uns dann aufs Sofa gesetzt und die haben dann erstmal gebetet. Und ich innerlich noch einen dazugesprochen, Herr, du weißt, wie es aussieht. Und dann geht das Gespräch los. Und plötzlich ist alles da. Plötzlich ist alles da. Und ich kann dieser Person super dienen. Ich habe plötzlich Weisheit empfangen, ich habe Glauben empfangen und die Person geht gesegnet raus. Gespräch hat keine halbe Stunde gedauert, meiner Erinnerung nach. Und ich stehe da, boah, cool, Herr. Aber ich spüre, es hatte mit mir nichts zu tun. Es hatte auch mit meinem Gebet wenig zu tun. Ich habe gemerkt, diese Person hatte Vertrauen auf Gottes Wort. Das ist ein Ältester. Pastoren sind hauptberuflich wie Älteste. So freigesetzt als Älteste entsprechend Zeit, Kraft einzubringen. Hatte dieses Vertrauen. Und Gott hat auf das Vertrauen dieser Person geantwortet und er hat es einfach fließen lassen. Einfach eine Sache an dich. Es geht nicht darum, dass jemand für dich Entscheidungen trifft oder so. Das ist nicht möglich. Du musst selber für dein Leben einstehen. Es ist eine Installation des Herrn, der sagt hier, er ist der Hirte und er hat Unterhirten. Also deswegen nochmal unterstrichen. Das sind die Unterhirten unter dem Erzhirten, durch die er was tun möchte. Und auch hier ist wieder ein Element drin. Wer kann das nur tun? Zumindest offen zuzuhören. Der Mensch, der bereit ist, sich ein Stück zu demütigen. Der ein Stück bereit ist, sich zu demütigen. Demut ist bestimmt eine der herausragenden Sachen, wenn man Krisen oder überhaupt geistliche Anfechtungen oder Herausforderungen bewältigen möchte. Der dritte Punkt, ich mache hier nochmal so einen schönen Kreis drumherum, das war also die Sache mit dem Wort Gottes, das war die Geschichte. Und nun kommt etwas, das ist vielleicht etwas unscheinbar, kann aber richtig viel weiterhelfen, und zwar der Blick zurück. Der Blick zurück. Wer kann sich an das Jahr 2016 war es, glaube ich, Sommer oder Spätsommer 2016, Flüchtlingskrise. Wer kann sich an diesen Moment erinnern? Wer hat das noch so ein bisschen präsent? Ihr wisst, da gab es dieses große Wort der damaligen Kanzlerin, wir schaffen das. Zehntausende Menschen standen dort und die Frage, geht das weiter? Und es ging dann auch nicht zuerst um Asylrecht, wie man es, sondern da waren echte Menschenmassen unterwegs, die weiterziehen wollten und das war die Situation. Und dann hat die Kanzlerin da praktisch eine Tür geöffnet und dann sind viele, also Zehntausende weitergezogen. Das hat ein Signal in die Welt gegeben, auf der einen Seite von Offenheit, auf der anderen Seite auch an andere Menschen. Mensch, wollt ihr euch vielleicht auch auf den Weg machen? War eine schwierige Lage. Humanität auf der einen Seite, Leistungsfähigkeit, Menschen aufzunehmen, auf der anderen Seite und so. Eine komplexe Situation. Und das wurde sehr unterschiedlich beurteilt. Ja? Es gab anfangs eine Willkommenskultur, ein paar Wochen, die ist dann immer weiter abgeebbt und so weiter. Genau. Das, worauf ich hinaus möchte, ist das Thema Verunsicherung. Da ist etwas passiert, was man so nicht kannte. Auch die Kanzlerin hat nicht einfach übliche Gewohnheit oder Recht angewendet und so weiter, sondern für sie war es ein Moment, ich würde sagen, was ist jetzt Humanität so zu handeln? Ich würde sagen, ich bin jetzt auch nicht der Fachmann und so, ich würde denken, dass das leitende Motiv in der Situation für sie war. Für andere total schwierig. Boah, was da denn passiert? Was geht da jetzt ab? Und damals gab es auch Unsicherheit und auch Angst, die das zum Teil gab. Und es gab dann auch damals, und ich bekam einiges an Mails, die direkten Mails, auch als Pastor, oh, pass auf, das passiert, oder irgendwelche Links zu irgendwelchen Videos, was jetzt hier auch so Verschwörungstheorien. Und damals war die große Befürchtung, da war der Islamische Staat nämlich ziemlich stark, mächtig dabei, was kommt denn da an Terroristen mit? Ja? Die fließen da einfach mit. Menschen helfen ist schon grundsätzlich in Ordnung, aber wer kommt da als Terroristen mit? Und das war jetzt, konnte man denken, aber wer weiß, schwierig. Und dann habe ich was bekommen, ja, und eigentlich der IS, der plant bei uns auch einen Aufstand, einen Umsturz und so weiter und so weiter. Und überhaupt, was da jetzt für auch die Russen, die irgendwo dann in Afrika, was ich was, irgendwelche Leute aufstacheln und dann durch Überschwemmung den Westen an die Wand drücken wollen und so weiter. Ja. Und das war zum Teil auch gar nicht so blöde, denn es ist meistens bei den Verschwörungstheorien, sie sind nicht per se blöde, sondern sie sind ein bisschen wie trojanisches Pferd. Man muss den Haken erstmal finden, um sie zu knacken. Okay. Und das wird jetzt, ich nehme das als Beispiel, weil es weiter weg ist und heute eigentlich nicht wirklich mehr interessiert, ja? Aber es gibt die neuen Verschwörungstheorien. So, nun kommt der Punkt. Der Blick zurück, der dich stark machen kann. Vielleicht bist du auch jemand, der sich manchmal fragt, wenn solche Videos, solche Botschaften, E-Mails oder auch jemand erzählt dir, dass zu dir kommt, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Ist vielleicht doch was dran? Hey, gibt es hier eine richtig starke Gefahr? Müssen wir vielleicht wirklich aufpassen? Wie mache ich das jetzt? Muss ich jetzt das und das radikal vielleicht auch machen? Hatten auch schon mal die Geschichte, dann gab es die Community der Prepper, die sich gebildet hat. Wer weiß, was ein Prepper ist? Ja, genau, auch mit Corona, mit diesen ganzen Geschichten, Versorgung bricht zusammen. Ich muss mich darauf einstellen, mich drei, was ich monate, selbst zu versorgen. Also Prepper kommt von Englisch to prepare, sich vorbereiten und sich zu Hause ein ordentliches Lager anzulegen. Ne? Mein Freund oder so ein Kollege aus meiner Sonthofer Baptistengemeinde hat mir seine Frau dann erzählt, nicht er, hatte sich zu Hause so richtig wie so einen richtigen Kiosk, hat sie gesagt. Ne? Sieht bei uns zu Hause aus wie ein Kiosk, ne? Was er da alles angelegt hat. Ne? Ja, weil er wirklich dachte, das kommt. Und es, wer weiß, vielleicht hätte es ja kommen können. Hm? So, und nun kommt der Punkt, schau mal zurück, wo du sowas gedacht hast, Mensch, vielleicht ist es wahr. Und dann schau dir die Geschichte, die Gegenwart an, was ist wirklich geworden? Das ist eine wichtige Sache, was dich stark machen kann gegen Verschwörungstheorien. Dass du überlegst, mal rückschaust, was ist aus den anderen Verschwörungstheorien geworden? Weil die Verschwörungstheorie im Jetzt, in der Gegenwart zu beurteilen, kann ziemlich schwierig sein. Ne? Da mischt sich alles Mögliche rein. Aber Verschwörungstheorien im Rückblick anzugucken, da kann man viel dran lernen und vielleicht einfach zu sagen, boah, ich habe mich ganz schön einfangen lassen. Stimmt, das hat mir ganz schön Angst gemacht. Aber es war Quatsch im Rückblick. Und sich zu demütigen, Jesus, ich merke, ich bin verführbar. Es fällt mir schwer, die Dinge alle zu durchblicken. Es fällt mir vielleicht manchmal so auch schwer, direkt im Glauben an dich festzuhalten. Ich meine jetzt nicht mit dem Herrn zu brechen, ne? Sondern ich meine, ich bin in Gottes Hand, ich habe einen Frieden, ich gehe mutig mit ihm voran und so. Und sich wieder zu demütigen. Merkt ihr, es kommt das dritte Mal das Wort Demut vor. Ja? Der Blick zurück, der uns stark machen kann. Ein nächster Punkt, und das ist dann auch der letzte jetzt an dieser Stelle, gebe vielleicht noch zwei, drei andere, aber der letzte Punkt, den ich dir sagen möchte, was ich dich bitte mitzunehmen, ist die Frage, wer sind deine Propheten? Wer sind deine Propheten? Ich vermute, dass sich kaum einer diese Frage mal gestellt hat, wer ist denn mein Prophet? Aber wisst ihr, dass viele Propheten sprechen, dass du viele Propheten hörst? In alttestamentlicher Zeit war das einfacher zu bestimmen. Das waren exponierte Personen, die waren auch bekannt, hatten auch das Recht, zum Königshof zu sprechen und alles Mögliche. Da gab es die ganz Großen wie Jesaja und Jeremia und so. Es gab aber auch kleinere Propheten. Das hat man an der Kleidung erkannt. Das war eine ziemlich klare Sache. Und Propheten hat es auch schon in anderen Kulturen, Religionen immer gegeben. Warum? Weil der Mensch zwei Sachen unter anderem total braucht. Was ist für die Zukunft wichtig? Was ist richtig? Worauf muss ich achten, dass ich die Zukunft bekomme? Menschen, die aus welchen Quellen auch immer eine Fähigkeit haben, über die Zukunft wichtige Sachen zu sagen, die mir helfen, dass ich das bewältige. Ein Ding für Propheten. Das Zweite, ich brauche ein Verstehen, was über das Sichtbare hinausgeht. Es gibt eine unsichtbare Welt. Das war der Menschheit über Jahrtausende immer klar. Nur die westliche Welt in den letzten 2-3 Jahrhunderten hat da ein bisschen eine Meise im Kopf und meint, nur, es gibt nur das, was ich sehen und wiegen kann und so. Ja, so, da haben wir so ein bisschen eine Meise in der westlichen Welt, aber wir kommen davon langsam weg. Ja? Es gibt etwas Größeres. Ich brauche Deutungen. Warum passiert das so? Woher kommt das? Wie läuft hier eigentlich der Hase? Die Leute, die dir die Welt erklären. So. Und dann gibt es zum Beispiel, nehmen wir mal einen den Gesundheitsminister, den Herrn Lauterbach. Es geht jetzt nicht um Kritik an Personen und ich habe auch nichts gegen ihn. Ich finde, er ist eine deswegen unangenehme Person immer gewesen in den letzten 2-3 Jahren, weil er ganz oft recht hat. Ganz oft hat sich gezeigt, dass das gar nicht so blöd ist, was er sagt. Nicht, dass er der Weise ist, der alles richtig wüsste, aber über die Zeit, habe ich die Meinung zumindest, hat er eine Menge Sachen gesagt, die sich nachher dann auch sehr wohl bewahrheitet haben. Und dann auch jemand, der spricht, wie läuft der Hase, wie sind Dinge einzuordnen, was ist mit der Zukunft und so weiter. Gleichzeitig ist er natürlich für Leute, die die Welt ganz anders deuten, eine Feindfigur geworden. Boah, der Lauterbach, das ist ein ganz schlimmer. Boah, der will uns alle unterdrücken. Karikatur, da sieht er dann aus mit seinem Bärtchen wie der Mann aus dem Dritten Reich und so weiter. Also was ist denn alles gegeben? Da wird dann auch scharf geschossen. Weil es diesen tiefen Druck gibt in uns, dass wir Sicherheit suchen, Klarheit suchen, Orientierung suchen. Und dazu brauchen wir tatsächlich Propheten. Dann gibt es welche und auch Leute, die, aus was man dann auch so an Videos bekommt, die treten eigentlich genauso auf, obwohl sie sich nicht so nennen. Die erklären dir die Situation, sagen, wo der Hase hinläuft und was jetzt unbedingt zu tun ist. Das ist praktisch wie ein prophetischer Dienst, auch wenn das Ding nicht so heißt. Die Frage aber, ist es gut? Einem Jesaja konnte man zutiefst vertrauen. Ja, das war ein gottesfürchtiger, in den Schriften gegründeter Mann und so weiter. Einem Jeremia und so weiter. Aber die Frage ist, wem kannst du heute vertrauen als Prophet? Und ich möchte dir das mitgeben, diese Sensibilität, weil ich eine gewaltige, tut mir leid, das zu sagen, aber Naivität erlebe, dass man einfach die Dinge alle sich reinzieht. Ich höre mal dem zu, ich höre mal dem zu und vor allen Dingen, man meint, ja, ich habe einfach nur mal hier oben was aufgenommen, aber wir hören ganz viel mit dem Herzen zu. Wen lässt du in dein Herz sprechen, was richtig und falsch ist? Wie die Gegenwart zu deuten ist, was für die Zukunft wichtig ist? Wer darf in diesen, ich möchte sagen, heiligen Raum, wer darf da reinsprechen? Nehmen wir an, du hast ein schlimmes Lebensproblem, ja? Irgendeine Not in deiner Familie, mit deiner Gesundheit, mit deiner Arbeitsstelle, deinen Finanzen oder ist egal. Würdest du von irgendjemandem dir die Lösung holen? Nur dann gucke ich mal ein paar Videos auf YouTube zu finden. Ach, der aus der Gemeinde steht gerade auf dem Parkplatz, dem werde ich jetzt mein Herz ausschütten. Was meinst du dazu? Würdest du nie tun, weil du spürst, das ist ein ganz wichtiges Vertrauensthema. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich überlege mir auch, wem ich mein Herz wie weit öffne. Natürlich ist nur vernünftig, das zu tun. Aber bei diesem Zukunftsthema fehlt diese Sensibilität eben ein bisschen. Und man lässt fremde Leute, die zum Teil mit der Bibel, mit dem Gott nichts am Hut haben, und auch wenn jemand Jesus bekennt und sagt, die Bibel ist ganz toll, kann er trotzdem mit falschem Herzen und überhaupt nicht in Demut und Liebe unterwegs sein. Ne? Bei der Zukunftsfrage, boah, wie geht das hier alles, auf sein Herz wirklich aufzupassen. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss einen Bibelvers ans, Bibelvers, einige Verse, ans Herz legen, die ich meine, die uns weiterhelfen, auch wenn du überlegst, wer darf in mein Herz sprechen? Wen akzeptiere ich als Propheten? Wem schenke ich das Vertrauen, dass er mir die Welt erklärt und sagt, wo ich hingehe? Das hat ja ganz viel mit meinem Leben zu tun, ja? Wie ich lebe oder ob ich überhaupt lebe. Ja? Wenn wir das mit dem Impfen oder was nicht für Geschichten, da geht es wirklich ja ums Leben, zum Teil wirklich um Leben und Tod. Ja? Wem höre ich zu? Wem schenke ich das Vertrauen meines Herzens? Und da möchte ich dir sehr gern, kannst du meine Brille mal, halt, kannst du gar nicht, Entschuldigung, ich habe sie hier liegen. Entschuldigung, okay. Man kann prüfen, steht das in der Schrift geschrieben oder nicht. Man kann prüfen, macht das vom Verstand her, von der Vernunft her, Logik her, Sinn ist oder nicht. Aber Jesus gibt uns noch ein anderes, ganz wichtiges Kriterium zum Prüfen in die Hände. Und es wird gerade eingeleitet, wenn man Propheten prüfen soll. Ich lese mal aus Matthäus 7, ist übrigens ziemlich genau vor der Geschichte mit dem Hausbau. Da heißt es, Matthäus 7, ab Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten. Wie gesagt, sie zu erkennen, ist das die eigentliche Krux. Also, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe, sagt Jesus. Und dann das Kriterium, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und jetzt auch für uns oder auch alle Menschen, die sagen, ich bin Christ. Es werden nicht alle, spricht Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ja? Nur weil jemand sagt, Jesus ist toll und die Bibel ist toll, ist es nicht automatisch mit Jesus zusammen. Weil aussprechen kann das jeder, er muss es nicht böswillig meinen, er kann es einfach aus Selbsttäuschung sagen. Okay, und deswegen, wenn du das nächste Mal, oh in Gerechtigkeit, oh in Wahrheit, oh das Leben ist bedroht, ich will euch alle warnen. Schaut euch die Früchte dieser Menschen an. Wenn Jesus unterwegs ist, dann ist das Dienen, ist das Demut, Sanftmut, Liebe, Freude und solche Sachen. Wenn du diese Verschwörungstheorien hast und was es mit Menschen macht, was hast du ganz oft bei diesen Geschwistern? Ärger, Vorwurf, Abgrenzung von anderen Christen, die es ja nicht gecheckt haben, Isolation, Unbarmherzigkeit und. Lasst uns schauen, die Früchte anzuschauen, damit wir wirklich auf Jesus hören, dass er wirklich unser guter Hirte ist. Genau, so lasst uns prüfen, zusammen unterwegs zu sein. Heute hatten wir also diesen Punkt mit der Wachsamkeit für die Zukunft. Ich habe 4 Punkte eingebracht, auf die wir achten können. Lasst uns auch zusammen beten, nicht erst, wenn die Predigt in 2-3 Wochen zu dem Thema kommt. Lasst uns für die Zukunft beten, dass wir als Gemeinde zusammen mit Jesus, der uns leitet, der uns führt, durch diese Zeit kommen. Ja, lasst uns wachsam sein und auf ihn vertrauen. Amen.